Herzlich willkommen zu Blome und Pfeffer, dem anderen Talk bei NTV. Wir haben gut 40 Minuten Zeit. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Clara Pfeffer und bei mir ist Nikolaus Blome.
Und unsere Gäste sind Karl Lauterbach, der ehemalige Bundesgesundheitsminister und SPD-Abgeordnete, und die Chefin des Bündnisses, Sarah Wagenknecht, die auch gleich die erste Meinung, den ersten Aufschlag hat mit der Frage, wer ruiniert derzeit eigentlich die deutsche Industrie? Ihr Aufschlag.
Die neuesten Zahlen aus der deutschen Industrie sind dramatisch schlecht und die Bundesregierung tut nichts, um die Situation zu verbessern. Dank einer idiotischen Energiepolitik haben wir die höchsten Strompreise in ganz Europa. Wir haben uns von billigem Gas abgeschnitten und lassen uns von Trump jetzt auch noch in einen Wirtschaftskrieg mit China hineintreiben, während die Amerikaner sowohl mit Russland als auch mit China gute Geschäfte machen. Die einzige Technologie, in der wir tatsächlich noch einen technologischen Vorsprung haben, die Verbrennertechnologie, lassen wir uns von der EU verbieten. Wir fühlen uns als Moralhelden und merken gar nicht, dass die halbe Welt über uns lacht. Wenn das so weitergeht, werden wir unser Land in 10 Jahren nicht mehr wiedererkennen.
Frau Wagenknecht, ich gebe Ihnen ja in der Problembeschreibung grundsätzlich recht. Wir haben ein riesiges Problem in der Industrie, nur die Analyse ist leider komplett falsch. Die Welt lacht nicht über uns, weil wir Regeln erlassen haben oder weil wir uns dem Klimaschutz zuwenden, sondern vor allem, weil wir einfach über Jahrzehnte Innovation verschlafen haben, weil wir nur noch verwaltet haben, weil wir an dem Alten ständig festhalten. Und inzwischen sagt China, wir sehen euch nur noch im Rückspiegel, ihr habt doch mal die Transformation angetrieben und jetzt sind wir längst davon gerannt, was Klimatechnologien angeht, wo wir eigentlich mal sehr stark waren. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, das ist die letzte Rettung, wenn wir jetzt die Flucht nach vorne wagen, weil die alte Industrie in der Form zu retten, wie wir sie mal hatten, das ist einfach ein verlorener Posten.
Ja, die Frage ist, was ist alt und was ist neu? Also natürlich hätte man ja auch massiv investieren können in verbrauchsärmere Verbrenner. Die halbe Welt fährt weiter Verbrenner. China macht das relativ intelligent. Die gehen in alle diese verschiedenen Technologien. Aber es gab Gründe, warum die sich auf E-Mobilität konzentriert haben. Sie haben die Rohstoffe, sie haben die Komponenten, sie haben das Know-how. Wir haben nichts davon. Wir haben keine Chips, wir haben keine Software, wir haben keine Batteriezellen. Das wird überwiegend außerhalb von Europa bezogen. Das heißt, wir setzen auf eine Technologie, für die wir überhaupt keine Voraussetzung haben und lassen die kaputt gehen, die eigentlich weltweit sogar zum Klima sozusagen Schutz wesentlich etwas beitragen könnte, wenn wir zum Beispiel die Autos produzieren würden, die weltweit alle Effizienzrekorde brechen. Aber stattdessen haben wir den Autokonzernen gesagt, forscht gar nicht weiter in Verbrenner, zumindest nicht in Europa, weil ihr dürft die ja gar nicht mehr verkaufen.
Aber ist wirklich der Klimaschutz das Problem? Jetzt bin ich kein riesengroßer Fan von überbordendem Klimaschutz, aber ganz grundsätzlich würde ich doch schon sagen, das war ungefähr der richtige Pfad. Und anderes ist das viel größere Problem, also die überbordende Bürokratie, die es gibt, die mangelhafte Demografie, es fehlen Arbeitskräfte und die Zuwanderung bringt im Moment zumindest auch nicht die, die wir gerne hätten oder bräuchten. Sind das nicht die eigentlichen Probleme, statt sich zu fixieren auf den Klimaschutz und dass der nun des Teufels sei?
Nein, der Klimaschutz ist nicht des Teufels. Ich möchte auch eine Produktion, die umweltverträglich ist und die unser Klima nicht ruiniert. Die Frage ist ja, ob das, was wir machen, überhaupt dem Klima irgendwie nützt. Also wenn zum Beispiel Verbrenner woanders produziert werden, wenn Stahl woanders produziert wird, wenn die halbe Produktion eben in andere Regionen der Welt abwandert, ist das für das Klima völlig egal. Und auch in der Energiepolitik. Ich meine, das E-Auto ist ja nur so klimaneutral wie der Strom. Und wir haben zurzeit natürlich auch das Problem, in Deutschland scheint nun mal nicht immer die Sonne und es weht auch nicht immer der Wind. Das heißt, wir brauchen natürlich, solange wir keinen Fusionsreaktor haben oder andere moderne Technologien, brauchen wir fossile Energieträger. Also es ist einfach das Undurchdachte, das völlig Ideologische in dieser Politik. Nicht der Anspruch, dass wir unsere Umwelt nicht zerstören. Aber wir machen es auf eine Art und Weise, wie man es nirgendwo sonst auf der Welt macht und die anderen Regionen dieser Welt fahren einfach besser mit ihrer Politik.
Beim Ideologischen wäre ich sogar dabei. Die Ampel, Herr Lauterbach, die Ampel hat maßlos überzogen dabei. Und deshalb kommt es jetzt auch so zurückgeweht und so zurückgeschlagen.
Aber die Probleme in der Industrie haben ja nicht bei der Ampel angefangen, ganz im Gegenteil. Also wenn man nochmal genauer schaut, fängt das in den 2010er Jahren dramatisch an. 2018 kommt dann wirklich der Einbruch und das hat relativ wenig mit der Ampel zu tun, sondern vor allem mit vorher einer völlig fehlenden Industriepolitik.
Das stimmt, also da stimme ich Ihnen ja sogar zu.
Aber die Analyse ist aus meiner Sicht zum einen wissenschaftlich nicht haltbar. Es ist einfach nicht haltbar, dass wir auf den Fusionsreaktor warten müssen, bis wir aus der Fossilität aussteigen. Es ist auch nicht haltbar, dass wir die Elektroautos nicht bauen können, also dass wir dort überfordert werden. Das sind Übertreibungen, die so nicht stimmen. Und es ist auch sehr viel Populismus darin. Also ich will kein billiges Gas aus Russland mehr sehen. Ich will vom Diktator nichts kaufen. Wir wollen das
möchten
nicht
Sie
brauchen.
Lieber besonders umweltschädliches, dreckiges Fracking-Gas, was auch noch sehr teuer ist?
Ehrlich gesagt, also so wenig wie möglich. Aber bevor ich von einem Diktator kaufe, kaufe ich lieber aus den Vereinigten Staaten.
Also Nahosten ist auch nichts mehr. Saudi-Arabien, Katar, aber wir absolut keine Wirtschaftskontakte mehr.
Nein, also Wirtschaftskontakte, Sie übertreiben Wirtschaftskontakte und wir sind durch die Abhängigkeit vom Gas in die Krise gekommen, die Sie jetzt beschreiben. Und das ist Populismus, es ist auch populistisch zu sagen, dass die Welt über uns lacht. Ich bin viel in der Welt unterwegs. Wir sind lange Zeit für unsere Klimapolitik und die Energiewende sind wir bewundert worden. Wir haben jetzt den Schwung verloren.
Immer noch
ja, Sie lachen darüber. Wir werden
wenig Menschen, die uns bewundern, außerhalb von Deutschland.
Wir haben den Schwung verloren. Also wir waren bei der Solarindustrie, waren wir zum Beispiel führend. Ja. Wir waren auch bei der Entwicklung von Batterien und Elektromotoren.
Aber das ist ja ein Rückspiegel. Warum haben wir den Schwung so verloren? Was ist der Grund dafür? Jetzt mal eine Sekunde lang den Klimaschutz beiseite gelassen, dass die Produktivität der deutschen Wirtschaft nachgelassen hat. Das war immer unsere Chance, hohe Löhne zu kompensieren, indem man pro Stunde mehr produzierte als andere Länder von bestimmten Gütern oder Dienstleistungen. Und warum ist so wenig investiert worden? Übrigens auch von den deutschen Firmen.
Wir hätten konsequenter sein müssen. Wenn wir konsequent gesagt hätten, wir ziehen die Energiewende durch, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr diese Fahrzeuge produziert, wenn ihr diese erneuerbaren Energien produziert, wenn die Batterien kommen, wir lassen das ans Netz, wir bauen das um, dann wäre tatsächlich dieser Schwung mitgenommen worden. Den Chinesen ist es ja gelungen, aus der Klimawende für alle ein Geschäft zu machen. Wir hatten dafür die besten Voraussetzungen in der Technologie, in der Solartechnik, bei den Batterien, bei den Autos. Wir sind zurückgefahren, weil wir immer wieder zurückgeblickt haben. Vielleicht geht es ja doch noch mal mit dem Verbrenner. Und diesen Fehler empfehlen Sie uns jetzt zum der Beutel soll schon wieder ins Wasser, noch mal zurück zur Vintage-Ökonomie der Fossilität. Das kann nicht richtig sein.
Die ganze Welt nutzt Verbrennerautos, weil es in vielen Regionen gar keine Infrastruktur
gibt. Aber Sie wären überrascht, Frau Wagner, dass gerade in vielen, wie man früher sagte, weniger entwickelten Ländern auch sehr viel E-Mobilität auf dem Vormarsch ist.
Ich habe ja auch gar nichts gegen E-Mobilität. Ich meine, man muss den Menschen die Wahlfreiheit. Ja, die werden noch lange verkauft werden. Natürlich kann man genauso gut E-Mobilität entwickeln, wenn man die Wertschöpfungskette dafür hat. Die Chinesen haben sie. Deswegen haben sie auf diese Technologie gesetzt. Chinesische Manager erklären einem auch ganz offen, sie haben nicht wegen Klima darauf gesetzt, sondern weil sie da bessere Voraussetzungen haben, weil Deutschland beim Verbrenner auch wirklich ein Know-how von 200 oder 150 Jahren Vorsprung hatte, weil sie die Rohstoffe dafür haben, weil sie die Batteriezellen produzieren. Nein. Und wir haben einfach in vielen Punkten eine unkluge Politik. Ich will mich ja auch gar nicht nur am Verbrenner. Es gibt ja auch andere Bereiche. Es gibt ja auch andere Bereiche, wo wir zurückgefallen sind. Ihr Stichwort Industriepolitik war richtig. Natürlich gehört zu diesem Problem noch mehr. Wir lassen unser Bildungssystem verrotten. Also wenn man sich anschaut, wie viele eines Jahrgangs in China mathematische, naturwissenschaftliche Fächer studieren, wie schon in den Schulen solche Fähigkeiten gefördert werden. Wir leisten uns ein Schulsystem, aus dem immer mehr Rechenschwache und Analphabeten hervorgehen. Also natürlich, auch das gehört zum wirtschaftlichen Niedergang. Oder unsere Infrastruktur.
Wir haben auch ein bisschen hohe Steuern für den Mittelstand. Wir haben ein bisschen hohe Energiepreise, würde ich jetzt auch mal sagen. Wir haben zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Das finde ich ehrlich gesagt viel relevanter noch als immer nur auf dem einen Verbrenner rumzutrampeln, beziehungsweise auf dem Verbrenner aus rumzutrampeln.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben ja eben gefragt, wann haben wir eigentlich den Schwung verloren? Das kann man relativ gut sehen. Und ich habe es eben schon gesagt, in den 2010er Jahren. Und das hat auch was mit der Schuldenbremse zu tun und nämlich der fehlenden Investition auch von staatlicher Seite und der fehlgeleiteten Industriepolitik. Da bin ich tatsächlich mit Ihnen einer Meinung, dass man da nicht geguckt hat, wo investieren wir, und zwar konsequent und mutig in die Zukunftstechnologien, in denen wir mal Weltmarktführer waren. Ja. Wir sind immer noch Weltmarktführer in vielen. Wir verkaufen auch extrem viele Elektroautos. Also auch da will ich noch mal ganz klar sagen, wir haben da immer noch die Chance aufzuholen. Und deswegen ist es Quatsch. Jetzt noch mal, die Welt hat sich entschieden, eine Technologie ist einfach besser und das ist die E-Mobilität.
Welche Welt hat sich da entschieden?
Naja, wir haben uns komplett abhängig gemacht vom chinesischen Markt und dort steigt der Verkauf von Elektroautos massiv und der von Verbrennerautos.
Das ist ja auch technisch einfach ganz klar. Der Elektromotor ist einfach viel effizienter und wir werden den Klimawandel nie bewältigen, ohne dass wir diese...
Aber der Elektromotor braucht Strom. Und ja, woher kommt der Strom? Nach Ihrer Theorie kommt der aus Sonne und Wind.
Nein, das ist nicht wahr. Ja, so unterstellen wir etwas. Ich weiß, dass der Strom zum jetzigen Zeitpunkt zum Teil auch noch aus Kohle Kohle kommt und aus Gas. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, ist jetzt bereits auf der Grundlage der Wissenschaften, also nicht populistisch vorgetragen, sondern auf der Grundlage der Wissenschaften, sind jetzt schon Elektromobilität, Automobile sind in Deutschland jetzt schon, sind
Herr Lauterbach, Klima. Also Sie haben schon immer einen sehr kreativen Zugang zur Wissenschaft gehabt. Also ich Polemik, erinnere nur bitte. An die Corona-Zeit, genau, wo Sie immer
Ich bin gerne bereit, das Ihnen nachher noch zu zeigen, aber selbst zum jetzigen Zeitpunkt sind Elektroautos in Deutschland klimafreundlicher als Verbrenner. Und das können Sie nicht einfach wegwischen. Dazu gibt es viele Studien.
Ja, Sie ja keine das ist immer besser. Ergeben, ist auch keine
Herr Blume, an der Stelle würde ich tatsächlich einmal überleiten. Unser nächstes Thema, Herr Lauterbach, Sie haben es vorhin angesprochen. Auch die Frage, von wem wir eigentlich noch welche Energie kaufen wollen, spielt eine Rolle. Und das passt ein bisschen zu dem Thema, was Nikolaus Blume uns mitgebracht hat, nämlich die Wehrpflicht.
Wer älter ist als 33, für den galt in der Jugend die Wehrpflicht. Mal länger, mal kürzer, mit der Waffe oder im Zivilen. Irgendwann war die Bundeswehr aber so klein und so anders ausgerichtet, dass die Wehrpflicht ihren Sinn verlor. Doch jetzt braucht es wieder eine größere Bundeswehr, weil Abschreckung wieder zählt, weil Russland wieder eine Gefahr ist, was Wladimir Putin mörderisch und skrupellos beweist. Ein Dienstjahr für Männer und Frauen wäre besser, aber es fehlt die nötige Mehrheit. Darum ist die gute alte Wehrpflicht die Antwort. Wer das ablehnt, wie die politische Linke, sagt in Wahrheit, Deutschland muss sich gar nicht verteidigen können, aber dann gute Nacht.
Also ich halte das für eine falsche These. Ich lese zum Beispiel die Bedrohungsanalysen der amerikanischen Geheimdienste. Da steht sehr deutlich drin, dass Russland sich nicht darauf vorbereitet, die NATO zu überfallen. Und zwar aus dem schlichten Grund, weil keine Selbstmörder im Kreml sitzen. Die NATO ist Russland um Längen überlegen, auch in der Zahl der Soldaten übrigens. Also Russland hat aktuell nach allen westlichen Studien ungefähr 1,2 Millionen aktive Soldaten. Die NATO hat über 3 Millionen. Schon jetzt, wenn man jetzt den jungen Leuten einredet, sie müssten hier ein Jahr ihres Lebens opfern, um sich als Soldaten ausbilden zu lassen, damit unser Land sich verteidigen kann, ist das einfach Augenwischerei. Wir müssen alles tun, damit es nicht zu einem Krieg kommt, weil bei einem Krieg mit einer Atommacht geht es letztlich nicht um die Zahl der Soldaten, sondern dann steht hier kein Haus mehr.
Das ist ja die ganze Logik. Man muss alles tun, damit es nicht zu einem Krieg kommt. Und dann ist die eine Antwort eben, dann lass uns einen Krieg durch Abschreckung verhindern. Das hat, muss man ja fairerweise sagen, mehrere Jahrzehnte lang im Kalten Krieg, wie es so schön hieß, funktioniert. Und das könnte jetzt wieder funktionieren. Eines verstehe ich nicht, Frau Wagenknecht. Sie unterstellen Wladimir Putin Rationalität. Der wird schon nicht angreifen, weil dann holt er sich ja eine blutige Nase, weil wir sind ja viel mehr und wir sind viel besser ausgerüstet. Mal Letzteres sei mal dahingestellt. Aber die Rationalität, die existiert ja offenkundig in diesem Kopf nicht. Denn mit demselben Grund hätte er von Anfang an überhaupt nicht die Ukraine angreifen dürfen. Er hat es aber trotzdem gemacht. Was ja nur heißt, der Mann handelt nicht mehr rational und er kann in Wahrheit auch nicht mehr aufhören, Krieg zu führen.
Also ich verurteile diesen Krieg, aber er hatte Gründe, die zumindest erklärbar
doch keine rationalen.
Sind. Doch, Putin hat immer gesagt, er will keine NATO-Soldaten an seiner Grenze, er will keine Raketen an seiner Grenze.
Was
das
hat er
ist
jetzt?
Der Grund.
Er hat jetzt eine 2000 Kilometer lange Grenze mit einem neuen NATO-Staat namens, Achtung, Finnland.
Aber es ist ja
die hatte er vorher nicht.
Aber trotzdem kann man doch nicht vergleichen den Krieg mit der Ukraine mit einem möglichen Krieg mit der NATO. Die Ukraine ist natürlich Russland militärisch unterlegen, trotz all der Waffenlieferungen des Westens. Aber die NATO ist Russland um Längen überlegen, jetzt schon. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Aber es ist ja absurd, wenn man ehrlich das zusammenspitzt. Also wir sollen bei Putin Gas kaufen, wir sollen uns darauf verlassen, dass er uns nicht angreift. Bei aller Nähe zu Russland, also kommt Ihnen das nicht auch ein bisschen unpatriotisch vor, dass Sie hier sitzen, dahin sitzen? Wir sind mehr oder weniger in einem offenen Konflikt. Wir werden jeden Tag bedroht. Hier fliegen die Drohnen über Deutschland weg.
Also das die Drohnen, also diese Drohnen-Legende, die ist doch wirklich widerlegt.
Ich höre Ihnen ja auch gerne zu. Sie sprechen von Geheimdienstdossiers, die Sie kennen und so weiter und so fort. Die Informationen, die wir bekommen, auch von unseren also Diensten, ist, dass wir tatsächlich diese Bedrohung spüren und ernst nehmen müssen. Das leuchtet mir auch vollkommen ein.
Also aber jemand die Hälfte Ihrer Partei, Herr Lauterbach, will keine Wehrpflicht.
Ja,
also
aber
die gibt die Antwort ja auch nicht.
Ja, aber das ist eine andere Debatte.
Das ist die Debatte, die wir hier führen wollen.
Die Debatte, also erstens ist es nicht so, dass wir die Wehrpflicht grundsätzlich ablehnen, sondern wir wollen es erstmal mit Freiwilligkeit versuchen. Wenn das nicht klappt, dann steht die Wehrpflicht zur Debatte. Das ist auch die Position meiner Partei, auch übrigens meine Position. Aber nochmal, wir können uns nicht ein weiteres Mal von Putin an der Nase herumführen lassen. Das hat uns bisher immer geschadet und wir sind ja in diese Situation gekommen, dass wir es falsch eingeschätzt haben. Daher Abschreckung muss funktionieren. Dazu zählt auch, dass wir die Bundeswehr entsprechend vorbereiten.
Aber ich möchte schon noch mal auf das Argument gerne eine Antwort haben, dass die NATO aktuell über 3 Millionen aktive Soldaten hat und Russland 1,2 Millionen.
Die stehen aber weshalb, nicht in Deutschland vor.
Ja, auch die russischen nicht. Auch nicht. Da steht der größte Teil hinter Ural.
Die sind aber sehr viel näher als die amerikanischen Soldaten, die wir möglicherweise nicht sehen.
Selbst in Europa gibt es 1,5 Millionen aktive NATO-Soldaten, ja. Also mehr als die, die Russland ja. insgesamt hat. Weshalb sollen wir junge Männer jetzt um ein Jahr ihres Lebens bringen und sie in die Wehrpflicht holen,
wenn doch
längst
nicht,
eine Überlegenheit da ist?
Um sie nachher nicht zu verlieren, wenn wir alle angegriffen werden. Mir ist es lieber, dass wir durch Abschreckung tatsächlich, also hier und dann auch noch durch Freiwilligkeit, Putin ein klares Signal setzen, was wir viel früher hätten machen sollen. Aber wir unterwerfen uns Putin nicht. Das ist nicht richtig.
Und es geht ja auch um noch viel mehr als die direkte Abwehrhaftigkeit im direkten kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir haben einen hybriden Krieg, das bezweifelt inzwischen kaum jemand mehr. Es geht auch um den Schutz unserer Infrastruktur. Eine moderne Bundeswehr müsste auch all das können. Also sie muss fähig sein, uns in jeder Situation zu schützen, in diversen Krisen. Und dafür brauchen wir eben Soldaten in Deutschland, die Deutschland kennen, die deutsche Infrastruktur schützen. Ich glaube, das geht noch mal ein bisschen darüber hinaus, ob die NATO angegriffen wird.
Ob wir 80.000 mehr brauchen.
Ja, das finde ich tatsächlich. Darüber kann man debattieren, Herr Blume. Ich bin Ihnen ja nicht komplett einig, ob das wirklich ein Zwang sein muss, weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass wir die Bundeswehr wieder wehrhaft bekommen müssen, ist, glaube ich, ziemlich klar.
Ja, wie soll es denn sonst gehen, außer mit einer Wehrpflicht? Und im Übrigen, das ist jetzt auch nicht so exorbitant ungewöhnlich. Jeder, der jünger ist als 33, hat das erlebt. Jeder, der älter ist als 33, hat Wehrpflicht gemacht oder Zivildienst.
Ja,
das
heißt,
das war die große, große, längere Teil der Geschichte der Bundesrepublik. Hatten wir eine Wehrpflicht, dann kriegen wir sie jetzt halt wieder. Ist das denn wirklich so schlimm?
Aber
ich bin wirklich überrascht, dass die SPD das nicht mitmacht. Die SPD war Wehrpflichtpartei.
Es wurde abgeschafft, weil es zu teuer war und weil wir uns das in der Form nicht leisten konnten. Also das ist ja auch immer nur auf die Bedrohung. Jetzt wollen wir es uns leisten, aber muss man überlegen, ist das der günstigste Weg zur Wehrhaftigkeit? Ist das der effizienteste Weg? Und ich glaube, da muss man wirklich noch mal genau nachschauen.
Und auch, ich muss das nochmal sagen, also es ist nicht richtig zu sagen, dass die SPD das grundsätzlich ablehnt. Das ist nicht richtig. Wir wollen mit der Freiwilligkeit beginnen.
Ja.
Und wenn die Freiwilligkeit nicht reicht, dann müssen, wenn die entsprechende Sicherheitslage das notwendig macht, dann muss auch die Wehrpflicht kommen. Also das ist ein Konzept.
Sehen Sie es mir nach, aber Herr Lauterbach, die SPD möchte ein bisschen schwanger sein.
Aber,
und das geht halt nicht in so einer Frage, die ziemlich existenziell ist.
Sie sagen mir, also Sie sagen der SPD-Experte, ich kenne diese Partei seit 20 Jahren. Ich bin Mitglied und so, ich spreche mit vielen Leuten. Wir verschließen uns einer solchen Notwendigkeit, wenn sie denn dann tatsächlich nachgewiesen wird. Der verschließen wir uns nicht. Aber wir hoffen erstmal, dass wir es mit der Freiwilligkeit hinbekommen. Dafür gibt es auch gute Voraussetzungen. Dann sehen wir weiter. Aber dieses SPD-Bashing, der SPD fehlt die Vaterlandsliebe und so, das ist falsch. Das sehen wir hier gerade. Aber da möchte ich für uns ausdrücklich. Reklamieren. Ja, Sie haben doch Putin gerade so tatsächlich, wenn man so will, in Schutz genommen. Und das empfinde ich schon als schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich habe an keiner Stelle Putin in Schutz genommen. Und ich habe immer wieder deutlich gesagt, dass ich diesen Krieg verurteile, so wie ich alle Kriege verurteile. Das ändert aber nichts darauf.
Ja,
natürlich haben Kriege Vorgeschichten. Und er hat von russischer Warte aus Gründe. Die Frage ist, ob wir die Gründe akzeptieren. Das ist ja eine ganz andere Frage. Aber die Frage war ja in Frage gestellt. Also Sie haben ja so gesagt, er ist morgens aufgestanden und hat auf einmal einen Krieg begonnen. Nein, es gab eine Vorgeschichte für diesen Krieg. Und die Ausgangslage war ja, ist es möglich oder ist es rational, dass Putin einen Überfall auf die NATO plant? Und dann sage ich, der Mann ist kein Selbstmörder, der weiß in etwa, wie die Kräfteverhältnisse sind. In allen konventionellen Waffenkategorien und auch in der Zahl der Soldaten ist die NATO um Längen überlegen, jetzt schon. Und deswegen ist es so falsch und so verlogen, wenn immer wieder gesagt wird, wir müssen noch mehr aufrüsten, wir brauchen noch mehr Soldaten. Es sagt doch keiner, wir sollten keine Bundeswehr haben. Wir haben aber eine Bundeswehr.
Aber das funktioniert doch nicht. Also haben Sie das Gefühl, dass die Bundeswehr das leistet, was sie leisten sollte, inzwischen wieder leisten sollte, wohlgemerkt, nämlich Landesverteidigung?
Ja, aber dann muss man mal drüber reden, was ist eigentlich mit dem vielen Geld passiert, was wir schon in die Bundeswehr gesteckt haben? Warum werden da Funkgeräte angeschafft, die dann nicht in die Geländewagen passen? Warum werden Rüstungsaufträge immer teurer und teurer und am Ende funktioniert das Zeug überhaupt nicht? Ich meine, es gibt ja auch Erzählungen, dass unsere Panzer, die wir so heldenhaft in die Ukraine geliefert haben, ziemlich schnell alle nicht auf dem Schlachtfeld, sondern irgendwelchen Reparaturstätten gelandet sind, weil sie nicht funktioniert haben. Also darüber kann man durchaus mal nachdenken, was das mit Lobbyismus und Filz und solchen Dingen zu tun hat. Aber alles richtig, können wir alles diskutieren.
Aber erklären vielleicht an nur den Punkt. Aber erkennen Sie denn nicht, also das also Element des Widerspruchs, Sie sagen, die anderen NATO-Partner, die haben genug Soldaten, darum brauchen wir das nicht. Wir haben zu wenig. Unser Anteil haben. Ist zu gering. Die anderen NATO-Partner haben
auch nicht alle eine Wehrpflicht.
Nicht alle, aber die haben mehr Soldaten. Uns fehlen die Soldaten. Ich kann schon nicht hingehen und also sagen, das machen die anderen für uns.
Immerhin der Bundeskanzler.
Der Amerikaner soll für uns hier kämpfen. Das ist doch absurd.
Immerhin der Bundeskanzler, das muss man ihm ja lassen. Und sein Vorgänger haben eine Menge an Geld zumindest jetzt mobilisiert. Der neue Bundeskanzler sogar gleich 500 Milliarden in diesem Sondervermögen. Der hat aber derzeit ein etwas anderes Problem mit dem Stadtbild und mit seinen Töchtern möglicherweise, wie Clara Pfeffer zumindest meint.
Friedrich Merz hat kein Problem mit Frauen. Sein Sprecher würde sagen, er hat ja sogar selbst eine. Aber viele Frauen haben ein Problem mit ihm. Ein Erklärungsversuch. 1997 stimmte er gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. 2006 gegen das Gleichbehandlungsgesetz, 2024 gegen die Reform des Paragraphen 218. Gut, alles komplexe Themen. Dass er kommunikativ, aber immer wieder dieselben Fehler macht, ist nur mit Beratungsresistenz zu erklären. Merz spricht in einer Rede von Zuneigung für sozial Schwache und will in dem Zusammenhang noch ein Wort zu den Frauen sagen. Parität im Kabinett, damit tut man den Frauen auch keinen Gefallen. Und zuletzt schiebt er die Töchter vor, um seine Stadtbildtheorie zu stützen. Tja, bei Frauen unter 30 liegt seine Zustimmung bei nur rund 10%. Vielleicht ist es doch an der Zeit, den Töchtern in diesem Land auch mal zuzuhören.
Ja, ich glaube, dass Friedrich Merz bei der Stadtbildanalyse einen Punkt hat. Wir müssen tatsächlich die Bahnhöfe, die Innenstädte sicherer machen. Da fehlt aber auch das Geld. Das ist nicht nur, also wie es hier angedeutet wurde, eine Frage von Migranten, die dort vermeintlich herumlungern. Aber das ist eine Debatte, die geführt werden muss. Aber die jungen Leute, die jungen Frauen dafür zu instrumentalisieren, das war ein Fehler. Dagegen haben sich auch viele also verwahrt. Und also Friedrich Merz, also erweckt hier den Eindruck, als wenn Frauen immer dann bemüht würden, wenn es darum geht, also eine Position zu vertreten, wo Ängste geschürt werden gegen Migranten. Und das ist nicht schön. Und hat tatsächlich die Union in der Gänze wenig Zustimmung bei jungen Frauen, 10-12% vielleicht, weil junge Frauen haben andere Probleme, den Klimawandel zu bekämpfen, beispielsweise die Gleichberechtigung, Schwangerschaftsfragen. Also sie fühlen sich da nicht abgeholt. Und das hat nicht sehr glaubwürdig gewirkt. Daher auch die helle Empörung bei jungen Leuten, die ich auch in meinem eigenen Umfeld natürlich registrieren konnte.
Aber ist es jetzt schon instrumentalisieren, also böse instrumentalisieren, wenn man sagt, es gibt ein Problem? Und übrigens, eine Gruppe, die mit diesem Problem besonders auf, wie soll man sagen, auch dann sehr schwierige Art und Weise konfrontiert wird, sind junge Frauen.
Ja, aber das ist
und,
ja das,
Punkt, und dafür das dann die Chiffre, die Töchter zu nehmen, elegant oder nicht elegant. Aber fragen Sie mal Ihre Töchter, fand ich beinahe noch, ehrlich gesagt, den klügeren Teil, beziehungsweise den, wie soll man sagen, anfassbaren, klaren Teil der ganzen Aussage, weil es in der Tat natürlich eine bestimmte Gruppe ist, von der Unbehagen in Anführungsstrichen ausgeht und eine bestimmte Gruppe, und das sind junge Frauen im Besonderen, die das adressiert. Aber und die sich davon vielleicht auch eben haben, man tritt ihnen zu nah. Und zwar nicht der Bundeskanzler, sondern diese Gruppen, ehrlich gesagt.
Also wirklich dumm gelaufen ist für den Kanzler, würde ich sagen, ist, dass es eben nicht so ist, dass diese Art der Bedrohungslage für Frauen besonders groß wäre. Die ist tatsächlich für Männer und Frauen relativ gleich groß. Frauen haben einfach Angst vor Männern insgesamt und Männer haben ein bisschen mehr Angst vor anderen Männern, die migrantisch aussehen. Das kann man relativ gut nachweisen, da gibt es Studien zu. Und deswegen ist es so problematisch, an der Stelle zu sagen, fragen Sie doch mal Ihre Töchter, weil die Frauen es nämlich satt haben, immer wieder dann herzuhalten, wenn es gerade passt. Dann, wenn es aber darum geht, wirklich Politik für Gleichberechtigung, für die Sicherheit von Frauen durchzusetzen, da ist irgendwie plötzlich niemand da. Und das
ich verstehe es
kann
nicht,
man,
wenn man das gegeneinander schneiden kann. Das eine,
naja, das ist ja das, was passiert.
Glück, aber
das
hat
ist
doch
ja jetzt
nichts
eine Beschreibung.
Mit Gender Pay Gap oder sonst was zu tun.
Also ist schon so. Also wenn die Frau nur bemüht wird.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Ja, ist schon. Also wenn die Frauen nur, die jungen Frauen nur bemüht werden, wenn sie hier einen also Punkt quasi gegen migrantische also Bedrohpotenzial am Bahnhof darstellen sollen, da fühlt man sich natürlich also vereinnahmt. Und also das kann jemand glaubwürdigerweise sagen, der bekannt dafür ist, also die besonderen Belange von jungen Frauen immer im Vordergrund zu denken. Aber das kann man Merz ja definitiv nicht unterstellen. Das ist ja nichts, womit er jemals aufgefallen ist. Er hat ja sogar also die Kompetenz von Politikerinnen in Kabinettspositionen in Frage gestellt. Das ist eine schwierige Haltung, muss ich sagen, grundsätzlich. Und von daher ist er aus meiner Sicht zu Recht hier kritisiert worden.
Also ich würde sagen, also ich bin jetzt die Letzte, die hier irgendwie für Friedrich Merz in die Bresche springen will. Und dass er ein ziemlich muffiges Frauenbild hat, also da stimme ich Ihnen völlig zu. Also das merkt man an vielen Facetten, also dass er da vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. Aber ausgerechnet jetzt bei der Stadtbildfrage, da muss ich ihm jetzt wirklich recht geben. Natürlich gibt es Situationen, die vor allem Frauen betreffen und auch von Frauen moniert werden. Also ich denke alleine daran, wie viele Frauen mir gesagt haben, und das sind nicht die Privilegierten, die fahren im Urlaub irgendwo anders hin, sondern die, die vielleicht sich gar keinen Urlaub leisten, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen, ins Freibad zu gehen, weil sie dort blöd angemacht werden von Männergruppen. Das hat sich verändert und das ist etwas, was Männer sicherlich in der Form nicht als Erfahrungssituation haben, weil es vor allem Frauen betrifft. Oder auch, dass sie auf der Straße stärker auch wiederum von Gruppen von Männern, jungen Männern angesprochen und zwar nicht freundlich angesprochen, sondern wirklich auch blöd angemacht werden. Da hat sich einiges verändert. Das sind nicht die einzigen Veränderungen im Stadtbild. Exactly. Es gibt viele andere, über die wir wirklich, also ich finde die Debatte darüber, dass unsere Städte oder Teil unserer Städte, ich meine es ist ja auch nicht so pauschal, es gibt die Wohngebiete, wo die Grünen Wähler wohnen, da sieht alles noch ganz nett und proper aus, aber es gibt eben auch die Stadtbezirke, wo wirklich immer mehr Müll liegt, die, Drogendealer oder auch zumindest Drogensüchtige sichtbar sind, wo Bettler zugenommen haben oder was zum Beispiel auch das Stadtbild verändert hat. Vor 20 Jahren hat man in Deutschland keine Rentner gesehen, die nach Flaschen gesammelt haben. Also es gibt schon viele Dinge. Obdachlosigkeit ist gestiegen. Also wir sollten über vieles reden, was unser Stadtbild verändert hat. Und Friedrich Merz ist gerade wieder dabei, hier noch tüchtig einen draufzusetzen, weil die Reformen, die er gerade vorantreibt, werden wahrscheinlich die Obdachlosigkeit erhöhen. Also das alles würde beim Stadtbild dazugehören. Aber ich wollte nur an dem einen Punkt eben widersprechen. Es gibt schon Dinge, die sich vor allem für junge Frauen verändert haben.
Nee, da muss ich tatsächlich noch mal einhaken, denn das lässt sich einfach nicht halten. In Studien, in Umfragen ist relativ klar, dass Frauen konstant Angst haben, schon sehr lange. Auch meine Oma ist schon mit einem Schlüssel in der Hand nur noch vor die Haustür gegangen. Auch meine Mutter hat sich Sorgen gemacht. Also Frauen haben Angst vor Männern und immer wieder, wenn man fragt, wovor haben sie denn Angst, dann ist es vor allem das Verhalten. Also sind Männer betrunken, sind sie in großen Gruppen unterwegs. Das ist das Problem.
Ja, aber Frauen werden mehr angemacht,
nein, mehr attackiert. Nein, es hat sich nicht wirklich, das lässt sich nicht halten. Das ist eine, finde ich, wirklich gefährliche Aussage, die eine Gruppe auch pauschal ein bisschen in Mithaftung
aber
nimmt. Und das ist das Gefährliche daran.
Und all dem, was es schon gab, auch so.
Ja, aber lässt Omas sich keine Zeiten, große Veränderung für Frauen feststellen. Naja, das ist ja der Punkt, den ich
Frauen.
Sage.
Ich würde mich davon lösen, der Frage nachzugehen, ob es jetzt für Männer gleich groß, etwas weniger, etwas mehr an Bedrohung gibt, durch diese Gruppen, von denen wir jetzt reden, nämlich jung, migrantisch, schlecht integriert, ob nur mit deutschem Pass oder ohne deutschen Pass, ist mir vollkommen gleichgültig. Aber diese Gruppen sind quasi im Lauf der Zeit neu hinzugetreten mit all dem, was sie leisten und was sie eben nicht leisten, beziehungsweise an all dem, was sie auch mitunter, wenn sie geballt, jung, männlich auftreten, an Unbehagen ins öffentliche Stadtbild, in die Öffentlichkeit der Städte hineintragen. Neben vielen anderen Problemen, da können wir noch einen ganzen Abend lang diskutieren. Aber das ist halt auch ein Problem und es muss für den Bundeskanzler möglich sein, übrigens auch in seiner Koalition, dann mehr oder minder unwidersprochen, mal zu versuchen, das in Worte zu kleiden, ist ihm vielleicht nicht perfekt geglückt, aber die Bereitschaft auch des Koalitionspartners, da voll drauf zu gehen in der B-Note, das hast du aber nicht sauber genug, telefoniert, sag ich schon, nicht sauber genug formuliert, ist ein weiteres Bild der Zerrüttung dieser Koalition. Und das ist so vollkommen unnötig, weil das Thema so wichtig wäre.
Da steckt jetzt so viel drin, weil
Das ist übertrieben. Also, dass es Probleme bei der B-Note gab, ist ja auch eine Untertreibung. Also hier fühlten sich die jungen Frauen zunächst einmal instrumentalisiert. Und vorher war auch die Bedrohung selbst also so unkenhaft dargestellt. Also es wurde nicht konkret. Und ich muss sagen, wenn ich als Bundeskanzler so etwas vortrage, was meine ich, was ist konkret gemeint und was sind meine Vorschläge? Es ist sowieso problematisch. aus meiner Sicht, wenn ich auf ein Problem hinweise und habe keinen Lösungsvorschlag. Das heißt also...
Aber es fängt halt mal an, damit das Problem zu benennen. Das ist nicht so schlecht.
Nee, aber das Problem, das habe ich auch eingeräumt. Aber wenn es etwas konkreter gewesen wäre und nicht so eine Unkerei, da ist ein Problem mit dem Stadtbild. Wir wissen, dass die Stadtbilder runtergekommen sind. Da stimme ich sogar Frau Wagenknecht zu. Da ist zu wenig Geld in die Hand genommen worden. Da gibt es Sicherheitsprobleme. Wir brauchen da mehr Polizei. Die Polizei muss auch andere Rechte haben, um dort tatsächlich für Ordnung zu sorgen. Wir haben dort ein Problem. Das ist unbenommen. Aber ich hätte das an seiner Stelle, hätte ich sofort mit dieser Lösung aufgewartet und wäre auch spezifisch gewesen und hätte nicht so ein bisschen angedeutet, es sind die Ausländer, die da rumstehen, weil es sind sie nicht alleine. Wir haben dort noch ganz andere Probleme. Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Da ist viel, also wenn ich sage mal Drogenkriminalität, das sind nicht nur Ausländer, ganz im Gegenteil.
Man muss
Armut. Und daher hätte ich es einfach, ich hätte es dann ehrlich und in der Gänze dargestellt und nicht so angedeutet.
Ich glaube, man muss da wirklich festhalten, dass es dem Kanzler nicht gelungen ist, ein Problem so anzusprechen, dass es Lösungen anbietet, sondern er hat diverse weitere Probleme geschaffen, hat dafür gesorgt, dass sich jetzt alle irgendwie wieder zersplittern und über alles Mögliche sprechen, weil er so viel Interpretationsspielraum offen gelassen hat, dass es einfach schwierig war, darüber zu sprechen. Und ich glaube, man sieht ja, dass sich sehr viele junge Frauen davon nicht angesprochen gefühlen, obwohl er genau die eigentlich gewinnen wollte. Also im Ergebnis muss man sagen, ist ihm das einfach nicht gelungen. Leider müssen wir an dieser Stelle das Thema allerdings zubinden, denn wir haben noch eine weitere Gerechtigkeitsdebatte. Karl Lauterbach hat den nächsten Aufschlag.
Die politische Unzufriedenheit in Deutschland wächst. Viele Wähler wenden sich Rechtspopulisten zu oder von der Politik ganz ab. Die SPD hat die Hälfte der sie wählenden Arbeiter an die AfD verloren. Woran liegt das? Der Elefant im Raum ist, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren deutlich ungerechter geworden ist. Bildung hängt immer mehr vom Einkommen der Eltern ab. Zweiklassenmedizin ist Alltag. Die Hälfte der Bevölkerung hat kein Vermögen und diese Menschen erben nichts. Für sie steigen die Preise stärker als die Löhne. Mieten, Heizung und Auto werden teurer. Die Kosten des Klimaschutzes machen Angst. Haus, Rente, Pflege scheinen unbezahlbar. Diese Ungerechtigkeiten müssen wir angehen, sonst könnte Deutschland unregierbar werden.
Wow, lieber Herr Lauterbach, das ist jetzt also einmal das komplette Konzert dessen, was möglicherweise schiefläuft. Ich habe das Gefühl, kann sein, dass man über jedes einzelne Ding reden muss, aber ist das jetzt ungerecht, wenn die Medizin eine private Krankenversicherung hat und eine gesetzliche Krankenversicherung? Ist es ungerecht, wenn manche Leute sich leichter Klimaschutz leisten können als andere? Oder sind das einzelne Probleme, die sich nicht auf Gerechtigkeit reimen? Also die Verteilung von Vermögen und von Einkommen hat sich eher verbessert, da ist die Schere eher zugegangen als aufgegangen, zumindest nach den Zahlen der Bundesregierung, den neuen. Ich verstehe Ihren Angang nicht, wenn Sie das so formulieren, dann muss man ja sagen, dann können wir jetzt die Hände in den Schoß legen und dann geht die Welt halt unter. Ja. Und es wird halt immer alles ungerechter, weil es sowieso in der Komplexität, in der Massivität, wie Sie das vorgestellt haben, ist es und wäre es nicht zu lösen. Das finde ich ist so eine Untergangs-, wie soll man sagen, Sehnsucht auch ein Stück weit, Nein. Die ich nicht verstehe.
Nein, also zunächst mal alle Probleme, die hier beschrieben worden sind, sind in den letzten 20 Jahren übler geworden und lassen sich auch verbessern. Und das mag Ihnen nicht als ungerecht vorkommen, aber wenn Sie also als gesetzlich Versicherter bestimmte Spezialisten nicht sehen und sie sterben drum früher, dann wird das in der Familie als sehr ungerecht empfunden. Wir haben ja mittlerweile die Situation, dass Deutschland in Westeuropa die niedrigste Lebenserwartung hat. Und auch den größten Unterschied in der Lebenserwartung zwischen Reich und Arm. Die Leute spüren das. Das tut einfach weh. Das wird als sehr ungerecht empfunden. Oder wenn die Kinder trotz Begabung nicht in eine höhere Schule kommen können und können später nicht...
Aber es machen mehr Kinder denn je Abitur.
Nein,
also wohin wollen Sie?
Die Unterschiede machen aber auch immer weniger Leute überhaupt einen Abschluss.
Die Unterschiede, wer also wird was später? Also wer hat welchen Schulabschluss? Diese Unterschiede hängen heute sehr viel mehr vom Einkommen der Eltern ab als vor 20 Jahren. Es ist schlechter geworden. Und somit, also
das heißt, was ist schlechter geworden?
So,
es ist noch einmal, wenn wir mehr Abiturienten, mehr Studierende denn je haben, ist es dann gerechter geworden oder
aber ungerechter? Wenn die Ärmeren davon nicht mitgenommen werden, sondern das sind einfach nur andere Gruppen, dann werden die Unterschiede auch immer ungerechter. Und wir haben sehr viele hochtalentierte Kinder, die nicht früh entdeckt oder gefördert werden. deren Talente verloren gehen. Das ist ungerecht und ist auch für die Wirtschaft ganz schlecht. Also kann nicht verharmlost werden.
Also Herr Lauterbach, ich begrüße ja, dass Sie hier eine so vernichtende Bilanz von 20 Jahren SPD-Regierungspolitik ziehen, weil Sie waren ja in der ganzen Zeit mit einer einzigen Ausnahme einer Wahlperiode immer in der Regierung. Aber Sie haben recht in der Beschreibung. Also in Deutschland ist heute der soziale Status eines Menschen und vor allem eines jungen Menschen extrem dadurch vorherbestimmt, kommt er aus einem reichen oder einem armen Elternhaus. Die Aufstiegswege wurden gekappt, das Abitur wurde entwertet. Also natürlich machen ganz viele Leute Abitur, aber selbst das Abitur sichert also nicht mehr ein gutes Einkommen. Und wer kein Abitur macht, der fällt, also früher musste man kein Abitur haben, um später einen guten Beruf zu haben und ein solides Einkommen. Heute machen alle, die wenigstens irgendwie in Zukunft leben wollen, ein Abitur. Und diejenigen, die noch nicht mal das schaffen, denen bleiben oft elementare Fähigkeiten vorenthalten in der Schule. Und natürlich ist das ungerecht. Ungerecht ist nicht, dass es Ungleichheiten gibt. Ungerecht ist, dass die Ungleichheit fast nichts mehr mit den eigenen Fähigkeiten, der eigenen Leistung und der eigenen Anstrengung zu tun hat, weil einfach diese Aufstiegswege, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mich um Bildung kümmere, dann komme ich auch nach oben, die sind gekappt worden. Das ist
und immer wieder zu sagen, dass mehr Menschen Abitur machen, gleichzeitig gehen auch immer mehr Menschen ganz ohne Abschluss von der Schule runter. Ja. Das heißt, wir haben wieder an den Extremen die Probleme. Nur um eine weitere Ebene reinzubringen, ich glaube, das ist wichtig, weil Sie auch gerade nochmal den Begriff Ungleichheit reingebracht haben und das Problem an dem Ganzen ist ja, das könnte man sagen, das kann man als gerecht oder ungerecht empfinden. Das Leben ist nun mal nicht gerecht. Wir haben aber damit ein demokratisches Problem. Es ist nämlich tatsächlich relativ gut nachgewiesen, dass je ungleicher eine Gesellschaft, desto extremer wählt sie. Lange Zeit hat sie dann extrem links gewählt. Inzwischen wählt sie dann in der Regel extrem rechts. Das kann man ziemlich gut nachschauen und ermitteln. Und dadurch wird es dann zu einem demokratischen Problem.
Kurz mal auf den Vorwurf einzugehen, also der sozialdemokratische Politik. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich bei der Problemanalyse ehrlich macht und dass man nicht so tut, alles wäre großartig. Und die also Kräfte, die da gewirkt haben, das sind ja auch internationale Kräfte. Der Markt ist immer radikaler geworden. Somit die Ungleichheit, es treibt in die Ungleichheit. Wir müssen uns aber dem stellen.
Das stimmt gar nicht, Herr Lauterbach. Es wird nicht immer ungleicher. Und ich glaube, das ist der Denkfehler, liegt daran zu glauben, wir müssen jetzt nur mehr Geld, Staatsgeld, Steuergeld wahrscheinlich, ins System kippen, über die Leute ausschütten und dann hören sie auf, AfD zu wählen.
Das ist doch. Das habe ich auch nicht gesagt, aber ein gerechteres Bildungssystem würde nicht automatisch mehr Geld kosten, sondern es müsste einfach besser funktionieren. Wir müssen uns mehr darum kümmern, wie können wir in den benachteiligten Stadtteilen den Kindern eine frühe Kita-Beschulung geben. Es sind nicht die Mittel allein, die hier, zum Beispiel eine Zweiklassenmedizin, wenn es also keine Rolle mehr spielen dürfte, wie jemand versichert.
Sie waren doch Gesundheitsminister und die Zweiklassenmedizin ist auch nicht
besser geworden. Ich habe an diesen Themen ja auch gearbeitet.
Und gerade die Corona-Zeit, um das nochmal anzusprechen, hat natürlich gerade für junge Menschen aus weniger privilegierten Elternhäusern einen massiven Rückschritt gebracht. Ich meine, wir haben jetzt die Bildungsstudien, wo die junge Generation bei Mathe und anderem wirklich um ein Jahr zurückgefallen ist. Das waren auch ihre Schulschließungen. Das war auch ihre völlig überzogene, völlig aberwitzige Politik.
Das ist eine ganz andere Debatte.
Dass die Analyse richtig ist, sollten Sie auch mal Ihre Verantwortung benennen.
Das ist eine ganz andere Debatte. Davon haben Sie auch nicht. Die Corona-Maßnahmen hier erneut populistisch mit hier reinzuziehen. Wir haben eine Corona-Politik gemacht, die war vorsichtig und darum sind weniger Leute
gestorben. Wir sind bei der AfD, aber das interessiert mich viel mehr. Warum die Leute AfD wählen und was kann man dagegen tun, wenn wir das jetzt vielleicht alle miteinander sogar wollen? Also was müsste man tun? Es ist wirklich nur die Frage des Geldes und in verschiedensten Gebieten muss mehr
gesprochen. Naja gut, war halt
schon. Das ist schon eine Frage.
Die Menschen brauchen wieder Aufstiegschancen. Sie müssen das Gefühl haben, wenn jemand sich anstrengt, dann kommt er auch wieder nach oben. Und umgekehrt, glaube ich, spielt auch eine große Rolle, dass die Menschen schon spüren, wir haben ein immer autoritäreres System, das sie immer mehr bevormundet, das ihre Meinungsfreiheit eingrenzt. Und vor allem, es wurde ja auch den Leuten seit Jahren erzählt, alles, was eigentlich gesunder Menschenverstand ist, sei rechts. Also wer der Meinung ist, dass es zwei Geschlechter gibt, ist rechts. Wer eine vernünftige Energiepolitik will, ist rechts. Wer eine vernünftige Migrationspolitik will, ist rechts. Und wenn man natürlich immer sagt, alles ist rechts, was die Leute eigentlich für sinnvoll halten, dann sagen sie sich irgendwann, na gut, dann sind sie auch rechts und dann wählen sie
aber
auch rechts.
Aber das ist doch ein ganz anderes Thema. Sie argumentieren jetzt quasi, als wenn sie die AfD vertreten müssten.
Nein, ich aber finde das, nicht, dass das nein, rechts aber ist, was sie, eben gesagt haben.
Aber das ist ja die gleiche Argumentation. Also wir würden unterstellen, also dass jeder, der das ist, aber ich glaube, dass diese Ungerechtigkeit, ich kann Ihnen wirklich sagen, also ich bin seit 20 Jahren im Wahlkreis eng verankert, Die Leute spüren das. Die Leute haben alle, jeder ist von irgendetwas betroffen. Der eine hat Angst davor, die Pflege nicht mehr bezahlen zu können. Der andere hat keinen Arzt mehr gefunden. Der dritte wiederum, also da hat es mit der Schule nicht geklappt. Der vierte, da ist die Miete gestiegen, da kommt er mit dem Geld nicht mehr. Das heißt, diese Ungerechtigkeiten.
Und da gibt es tatsächlich eine sehr enge Korrelation.
Mit dem AfD-Wähler. Das ist ja auch kein Zufall, dass wir die Hälfte unserer Wähler als SPD an die AfD verloren haben.
Das hat, glaube ich, echt andere Gründe. Und ich sage nur noch zwei Sachen.
Die Studien zeigen es aber anders.
Der schönste Bahnhof in Deutschland ist in Magdeburg. Da wählt die AfD 32% bei der letzten Bundestagswahl, habe ich extra nachgeschaut. Und der neue Glücksatlas, mit dem ich jetzt hier schließen möchte, der sagt, dass die Deutschen glücklicher sind im Schnitt als letztes Jahr. Blöderweise wählen sie mehr AfD als letztes Jahr. Und leider, Lauterbach, müssen wir an der Stelle Schluss machen. Ich bedanke mich hier in der Runde und bedanke mich bei Ihnen fürs Interesse und Zuschauen. Wir sind in 14 Tagen wieder da mit Blom und Pfeffer. Aber nächste Woche ist Pina Atalay hier für Sie da. Danke und tschüss.